Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Ich bin Lina Kaiser, schreibe Sapphic Romances und betreibe diesen Podcast. Und heute nehme ich euch mit in die Welt der Märchen. Märchen begleiten uns ja schon oft seit der Kindheit. Wir kennen alle ihre Figuren, ihre Bilder, ihre Happy Ends, Prinz trifft auf Prinzessin und am Ende wird geheiratet. Aber vielleicht erzählen diese ältesten der Geschichten, die wir Menschen unter uns verbreiten, ja noch ein bisschen mehr, als was da an der Oberfläche schimmert. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, erzählen Märchen ja mehr von großen Themen wie Anderssein, von Verwandlung, vielleicht auch von verbotenen Gefühlen und davon leben zu dürfen, wie man eigentlich ist. Und genau deshalb stelle ich heute die Frage, wie queer sind Märchen eigentlich? Gibt's da was? Finden wir da auch was über Homosexualität in anderen Zeiten und was es über uns als Gesellschaft sagt? Dafür habe ich zwei echte Experten eingeladen, und zwar Elena und Christian vom Podcast Märchenpod. Und wir steigen jetzt einmal tiefer in die weite Welt der Märchen ein. Viel Spaß! Herzlich willkommen im Frau Verliebt Podcast, liebe Elena und lieber Christian.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ihr seid Hosts im Podcast Märchenpod, bei dem ihr allerlei Wissenswertes rund um die Welt der Märchen besprecht und auch mit der Vorstellung aufräumt, dass Märchen einfach irgendwelche Kindergeschichten wären. Und tatsächlich sind Märchen ja letztlich so ungefähr die ältesten Geschichten, die wir Menschen uns so erzählen, halt auch heute noch. Und dementsprechend schätze ich mal, sie verraten uns recht viel über uns Menschen, unsere Gesellschaft, unsere Werte, Rollenbilder. Und deshalb habe ich euch heute mal eingeladen, um eure Expertise anzuzapfen und mal herauszufinden, wie es denn eigentlich so mit der Queerness in Märchen aussieht und auch mit der Rolle der Frau. Aber zunächst, was würdet ihr denn sagen? Warum sind Märchen heute noch relevant?
Also ich glaube, Märchen sind vor allem erstmal mit ziemlich vielen Vorurteilen verbunden. Also sie gelten als altmodische Kindergeschichten, ziemlich simpel, ohne Tiefgang und irgendwie immer nach dem gleichen Muster gestrickt. Und deswegen würden, glaube ich, viele an dieser Stelle sagen, ja, Märchen sind eigentlich gar nicht mehr relevant. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass das ja eine Wahrnehmung ist, die wir vor allem den Brüdern Grimm zu verdanken haben. Denn nachdem die ja 1812 erstmals die Kinder- und Hausmärchen veröffentlicht haben und das Ganze ja auch ziemlich gefloppt ist, haben sie begonnen, die von ihnen zusammengetragenen Märchen zu überarbeiten und immer mehr an ein sehr konservatives, biedermeierliches Publikum anzupassen. Und weil für dieses Publikum Familie halt das höchste Gut war, wurden aus Märchen Kindergeschichten. Und ursprünglich sind sie das aber nie gewesen. Und trotzdem hat sich dadurch in uns die Idee verankert, ja, Märchen liest man halt Kindern vor und dann sind sie aber auch irgendwie nicht mehr weiter interessant. Ich glaube, hinzu kommt auch noch, dass Märchen halt als nicht mehr zeitgemäß gelten. Du hast schon Stichwort Rollenbilder angesprochen, wo wir heute, glaube ich, sehr viel drauf eingehen werden. Und auch deswegen wird ihnen ja irgendwie mal abgesprochen, dass sie überhaupt noch irgendeine Relevanz besitzen. Tatsächlich sind Märchen aber mehr als das. Es sind halt wirklich Geschichten für Erwachsene. Und wenn man sie so betrachtet, sind sie auch viel, viel spannender. Und dann stellt man fest, dass sie aus einigen Gründen noch ziemlich relevant sind. Denn zum einen behandeln Märchen einfach grundlegende menschliche Erfahrungen. Ne? Angst, Liebe, Mut, Gerechtigkeit, Neid oder Hoffnung. Diese Themen ändern sich ja eigentlich nie, egal ob im Mittelalter, im 19. Jahrhundert oder eben im Jahr 2026.
Und auch wenn die Grimms ihre Sammlung Kinder- und Hausmärchen genannt haben, waren sie ja eigentlich ursprünglich eher an ein ja wissenschaftliches, volkskundliches Publikum gerichtet. Und da war relativ schnell klar, der Erfolg, den sie sich erhofft hatten, ist halt wirklich nicht eingetreten. Bis dann die Kinder- und Hausmärchen in den späteren Auflagen, die ja dann durchaus von den Grimms auch ziemlich stark teilweise bearbeitet wurden, ihren Siegeszug gehalten haben, wie also die Popularität erreicht haben, die sie heute ja zum Teil auch noch haben. Das hat wirklich lange gedauert. Und ist erst tatsächlich durch eine illustrierte Ausgabe, die tatsächlich dann wirklich hauptsächlich an Kinder gerichtet war, zustande gekommen. Also der ursprüngliche Plan der Grimms ist nicht so aufgegangen. Und dass Märchen mit Kindern verknüpft werden, ist auch eben ein Verdienst oder ja ein Schwachpunkt der Grimms, je nachdem, von welchem Standpunkt man das betrachten möchte.
Darüber hinaus kann man, glaube ich, auf jeden Fall auch noch ergänzen, dass Märchen halt auch moralische Botschaften vermitteln. Da liegt zwar oft eine sehr, sehr simple Logik drin, aber trotzdem regt es uns irgendwie an, auch mal unsere eigenen Moralvorstellungen zu überdenken. Und Märchen zeigen uns, wie wichtig es ist, zu kontextualisieren. Also nicht nur etwas ganz schnell zu konsumieren, sondern sich auch mal eingehender mit einer Thematik zu beschäftigen und zu gucken, ja, woher kommt das? In was für einer Zeit ist das entstanden? Welche Aussageabsicht steckt eigentlich dahinter? Was kann ich heute daraus ziehen? Und so weiter. Und ich glaube, was für uns drei, wir sind eigentlich zu dritt, also die Jenny ist heute nicht dabei, ja, die gehört auch noch dazu. Also was für Christian, Jenny und mich im Podcast, glaube ich, somit die wichtigste Erkenntnis vielleicht ist oder war, oder immer wieder auch ist, dass Märchen so ein verbindendes Element haben. Also zum einen ermöglichen sie uns als historische Zeugnisse so einen Blick in die Vergangenheit. Also wenn wir uns intensiver mit Märchen beschäftigen, bekommen wir einfach eine Idee davon, wie die Lebenswirklichkeit in vergangenen Zeiten so ausgesehen hat. Wir lernen zu kontextualisieren, zu verstehen, warum unsere Welt so ist, wie sie ist. Und wir sehen auch, ja, unabhängig von der Zeit, unabhängig vom Welt- und Menschenbild, im Kern sind wir halt, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber im Kern sind wir halt einfach alles nur Menschen. Und die Menschen vor 200, vor 400 oder vor 800 Jahren, die haben sich auch schon Gedanken über Liebe, über Gerechtigkeit, über Glück, über das Gute und das Böse gemacht. Und das sind so universelle Themen, die da im Märchen verarbeitet werden, die eigentlich so wirklich auf den Kern des Menschseins verweisen.
Denn so simpel sind Märchen dann nämlich gar nicht, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Man muss dann halt nur einen zweiten Blick riskieren. Und was ich an Märchen faszinierend finde, man kann an ihnen nicht nur erforschen, an den Dingen, die drinstehen, sondern auch natürlich an den Dingen, die nicht drinstehen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den wir heute noch häufiger zu sprechen kommen werden.
Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt auf jeden Fall schon sehr interessant. Es schwang so ein bisschen mit in den Ausführungen gerade, aber Märchen sind halt sehr alt und haben so ein bisschen angestaubtes Image. Würdet ihr denn sagen, Märchen sind auch konservativ?
Teils, teils. Also je nach Märchen natürlich erstens und je nach Perspektive. Also die Märchen, die heute populär sind, sind häufig die Märchen, die das antiquierteste Frauenbild vor allen Dingen auch haben. Also so Damen wie Schneewittchen zum Beispiel, die dann da den Haushalt der Zwerge führen und das Hausmütterchen sind und dann vom Prinz wachgeküsst werden, was ja gar nicht stimmt. Also ne, der Träger des Glassarges stolpert und der Apfelgrütz fällt aus dem Hals. Also den Kuss der wahren Liebe, den gibt's bis Disney eigentlich in der Form nicht. Aber
Aha,
es gibt, ja,
schon wieder was
aber doch
gelernt.
in der Popkultur halt so etabliert. Also aber viel emanzipiertere Frauenfiguren, wie zum Beispiel Allerlei Rau, auch eine Prinzessin der Grimms, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt und ihrem Vater entflieht, der sie heiraten möchte, also einer Inzestbeziehung entflieht. Also ziemlich krasses Märchen eigentlich, aber die ist total emanzipiert und flieht dann wirklich und schafft es dann, ihr Glück zu finden und sich von diesem Vater auch loszulösen und nicht diesem patriarchalen System, diesem Machtsystem letztlich ja dann auch Folge zu leisten, weil sie das einfach nicht möchte, aus verständlichen Gründen natürlich.
Ja, und gerade wenn wir auch auf das Frauenbild gucken, was ja immer wieder so als Beispiel auch dafür angeführt wird, warum Märchen nicht mehr aktuell sind, warum man die nicht mehr braucht, warum man die nicht mehr lesen sollte, dann muss man ja irgendwie auch bedenken, dass darin ja letztlich eigentlich eine ziemlich traurige Wahrheit liegt, nämlich, dass Frauen früher lange Zeit ja überhaupt gar keine andere Möglichkeit hatten, sich Gehör zu verschaffen, dass sie in der Gesellschaft nur was gegolten haben, wenn sie verheiratet waren und möglichst viele Kinder bekommen haben, ne? Also, es ist natürlich irgendwie leicht zu sagen, ja, hier so die duldsame, liebe Prinzessin, die es natürlich gibt und bei der sich uns wahrscheinlich irgendwie die Fußnägel hochbiegen, weil wir denken, nein, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Aber das hat natürlich schon irgendwie eine historische Bewandtnis. Und man muss sich da ja schon auch bewusst machen, ja, wir können uns irgendwie so ein bisschen darüber erheben und das verurteilen und sagen, ja, das lehnen wir ab. Aber eigentlich steckt da ja wirklich eine Wahrheit hinter, die echt frustrierend ist und die einfach zeigt, naja, eine unverheiratete Frau früher, die war halt nichts. Und je besser der Mann im gesellschaftlichen Rang dastand, je mehr finanzielle Ressourcen er hatte, desto besser war das halt auch für die Frau. Deswegen im Märchen ja zum Beispiel auch oft dieser Prinz, ne? Je mehr er darstellt, desto besser geht es ihr letztlich auch. Und das ist schon schlimm, aber das war ja auch bis vor gar nicht allzu langer Zeit die Lebenswirklichkeit von sehr, sehr vielen Frauen und das, was man unter Frau sein ja auch verstanden hat, ne? Und ich glaube, damit sind wir halt bei so einem ganz wichtigen Punkt auch, der bei der Betrachtung von Märchen im Speziellen, aber auch bei der Auseinandersetzung mit Literatur im Allgemeinen eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist eben dieser zeitgeschichtliche Kontext, ne? Märchen sind halt historische Zeugnisse und die erzählen uns halt, so war das früher. Und sie sind ja auch eine Momentaufnahme. Also das, was die Grimms aufgeschrieben haben, das haben sie halt konserviert in der Zeit, in der das so war, wie sie gelebt haben. Dass das natürlich nicht mehr eins zu eins auf das heute übertragbar ist, das ist ja irgendwie auch klar. Und auf der anderen Seite muss man auch bedenken, dass Märchen ja auch eigentlich einer mündlichen Erzähltradition entspringen. Und das, was die Grimms da konserviert haben, ist halt eine Fassung von ganz, ganz vielen, die wir wahrscheinlich ja niemals alle mehr kennen werden, weil die einfach nicht mehr da sind.
Von denen es im deutschen Sprachraum und auch in ganz Europa und weltweit zum Teil auch also erstaunlich ähnliche Fassungen gibt, die sich dann in Details mal mehr, mal weniger unterscheiden. Also die deutschen Märchen, wie sie ja auch oft verkauft werden, sind nämlich überhaupt nicht so deutsch, wie sie daherkommen vom Titel her, ja. Und bei aller Emanzipation, selbst bei Figuren wie Allerlei Rau, ist es halt so, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, gerade bei Prinzessin ist es so im Märchen, dass am Ende dieses Prinzessin-Märchens die Ehe steht mit einem Prinzen natürlich, ganz heteronormativ.
Ja, und deswegen müssen wir bei aller Kritik, die auch berechtigt ist, und ich meine, das ist ja auch eine Erkenntnis, die wir uns zugute schreiben können, dass wir sagen können, nein, so wollen wir das eben nicht. So müssen wir bei Literatur natürlich immer gucken, in welcher Zeit ist das entstanden. Ne? Biedermeier, total fromm und konservativ und häuslich. Ja, natürlich war das Bild, was die Grimms da reintransportiert haben, genau so, wie es halt damals war. Die hätten sich ja kaum was anderes ausdenken können. Dann
Aber
müssen
dann, ja, der kritische Blick, ist es wirklich die Originalfassung, die wir uns angucken, ne? Oder ist es halt ein Bild der Popkultur, das irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, wie zum Beispiel auch ja beim Froschkönig, da gibt es auch eigentlich keinen Kuss, sondern sie wirft ihn gegen die Wand und dadurch wird er erlöst. Ne? Also die
schon ein bisschen
Märchen sind,
anders, ne?
ja, definitiv. Und es ist interessant, dass die älteren Fassungen oft viel emanzipierter sind als die Versionen, die so in der Popkultur angekommen sind.
Das heißt, wir müssen, wenn wir Stichwort Perspektive wieder aufgreifen, also nicht nur gucken, wann ist es entstanden, sondern natürlich auch, wer hat das verschriftlicht, welche Absicht hat er verfolgt. Wir müssen uns eben ansehen, wann ist das passiert und was war für die Literatur dieser Zeit typisch, welche Funktion hatte Literatur in
Ja.
dieser Zeit. Und das ist ja ganz wichtig, jede Epoche hat Literatur ja auch einer bestimmten Funktion zugeschrieben. Es gab bestimmte Merkmale, die auf sie übertragen wurden. Und das muss man schon berücksichtigen. Ich glaube, das bedeutet halt nicht, dass man irgendwie das deswegen dann trotzdem gut findet oder sich das Frauenbild zum Beispiel irgendwie schönredet. Aber ich muss das schon berücksichtigen, weil sonst komme ich, glaube ich, zu keiner wahrheitsgetreuen Aussage irgendwie darüber, ne? Und was natürlich ein ganz, ganz großer Punkt auch ist, die Grimms, aber auch Basile, Perrault, Bechstein, das sind alles Männer. Also das heißt, wir haben natürlich auch hier wieder diesen typischen Male Gaze, ne? Also natürlich haben männliche Autoren so geschrieben, wie sie Frauen gesehen haben. Müssen wir auch
Wobei
mit klarkommen.
bei den Grimms muss man zur Ehrenrettung vielleicht dazu sagen, also viele der Märchen, gerade auch der populären Märchen, das waren Zuträgerinnen, also Frauen, die diese Märchen erzählt haben. Männermärchen sind da relativ wenige tatsächlich. Dann von Soldaten zum Beispiel, dann mit soldatischem Fokus und so weiter. Aber gerade die berühmten Frauenfiguren wurden überwiegend eben von Frauen den Grimms erzählt.
So, und wenn wir das alles berücksichtigen, dann können wir immer noch weitergehen und sagen, okay, wir haben jetzt diese historische Komponente, wir können aber auch eine soziologische Komponente aufmachen, wir können das tiefenpsychologisch sehen, wir können es anthropologisch sehen. Also Märchen haben echt eine ganz, ganz große Bandbreite und sich immer nur an diesen Rollenbildern abzuarbeiten, ist halt eigentlich ein bisschen zu wenig. Ja, Das ist veraltet, aber ganz ehrlich, wenn wir Shakespeare lesen, haben wir das Problem ja auch. Wenn wir Twilight lesen, also ehrlich gesagt, über was für ein Frauenbild reden wir da und wie alt ist dieses Werk, ne? Also das ist ja, das ist halt so. Also wir können das nicht loslösen. Und ich glaube, wenn man das versteht, dann ist es okay. Und dann ist das auch eine Ambivalenz, die man einfach mal aushalten kann, zu sagen, ja, es gibt da Dinge, die wir aus unserer heutigen Sicht kritisieren und als veraltet empfinden, aber trotzdem können wir ja damit umgehen, damit arbeiten, das trotzdem lesen und irgendwas daraus ziehen. Und da haben wir, wie gesagt, bei Märchen ganz, ganz viele andere Perspektiven, die wir eben auch aufmachen können.
Wo du gerade tiefenpsychologisch gesagt hast, zum Beispiel Brüderchen und Schwesterchen ist ja ein relativ bekanntes Märchen der Grimmschen Sammlung. Da gibt es eben tiefenpsychologische Deutungen, dass Brüderchen und Schwesterchen Aspekte ein und derselben weiblichen Figur sind. Also Animus und Anima. Ich weiß, da kann man auch drüber streiten, auch über die Terminologie, ob man das immer so geschlechtsdual aufziehen muss, natürlich. Aber wenn wir das so betrachten, dann ist das typisch männliche in diesem Märchen halt dann nicht mehr typisch männlich, sondern eben halt auch ein weiblicher Aspekt oder ein Aspekt einer weiblichen Person.
Okay.
Also du siehst, wir sind ziemlich tief drin.
Ja, ich merke es, aber cool. Das nutze ich jetzt und wir steigen jetzt mal ganz konkret ein auf der Suche nach der Queerness zwischen den Zeilen. Jetzt mal ganz direkt gefragt, gibt es denn Märchen, die ihr als queer kodiert lesen würdet, auch wenn es sehr wahrscheinlich ja nichts wirklich explizites Queeres gibt, denke ich jetzt mal.
Doch, gibt's schon. Aber
Ich kann nur.
ich glaube, Christian,
Ja.
du kannst gleich loslegen. Lass uns vorab vielleicht noch, das ist, glaube ich, erstmal wichtig, noch die Unterscheidung zwischen Volks- und Kunstmärchen machen, weil ich glaube, das ist in dem Bereich schon ziemlich wichtig. Also ganz grob, Märchen ist halt nicht gleich Märchen, sondern wir können in Volksmärchen und Kunstmärchen unterteilen. Volksmärchen sind eben die, die mündlich überliefert wurden und dann zum Teil eben von den Grimms mal aufgeschrieben wurden. Aber wichtig ist, die haben halt eine
Teil auch
mündliche Erzählung.
verarbeitet, das muss man auch dazu sagen. Also der Volksmund spricht da nicht immer so ganz
Richtig.
ungefiltert. Ne?
Richtig, genau. Aber ursprünglich, wie gesagt, haben sie halt diese mündliche Erzähltradition. Wir wissen gar nicht wirklich, wo die eigentlich herkommen, von wem sie das erste Mal erzählt wurden, wo sie ihren Ursprung haben. Das lässt sich alles nicht so eindeutig feststellen. Und die sind eben dynamisch, ne? Deswegen gibt es auch ganz viele Varianten von, die wir zum Teil wirklich weltweit auch finden. Und dann gibt es eben die Kunstmärchen. Da kommen dann so Namen wie Wilde und Andersen ins Spiel, die jetzt auch für deine Frage sehr wichtig sind. Die haben sich wirklich hingesetzt, das sind Autoren, die sind bekannt und die haben eben Kunstmärchen geschrieben und das waren wirklich Märchen, die bewusst verschriftlicht wurden.
Also die haben Märchenmotive bekannte aufgegriffen oder Märchenfiguren und daraus eben quasi eigene Geschichten, wenn man so will, gebastelt.
Genau. Die sind vielleicht auch noch ein bisschen detaillierter, haben vielleicht noch ein bisschen mehr Grautöne, als wir es von den Volksmärchen kennen. Genau. Und da ist eben Queerness dann gar nicht unbedingt mal nur so zwischen den Zeilen.
Genau, also ich meine, bei Oscar Wilde ist es ja ganz eindeutig, er war ja auch, ist wahrscheinlich bekannt wegen Homosexualität im Gefängnis und ist ja dann letztlich auch an den Bedingungen dieser Haft verstorben. Und da gibt es ein sehr bekanntes Märchen auch von ihm, Der glückliche Prinz, wo dann die ja, Liebesbeziehung zwischen einem Schwelberich und diesem glücklichen Prinzen, der ja eine Statue ist, die über der Stadt thront quasi. Und ich meine, da haben wir uns damals, als wir die Folge auch aufgenommen haben, bei uns im Podcast gefragt, wo haben wir das Wort Schwalberich oder Schwelberich schon mal gehört? Also es ist eindeutig eine männliche Schwalbe. Und außerhalb dieses Textes ist mir der Begriff noch nie begegnet. Und das war Wilde offensichtlich so wichtig, dass es halt eine männliche Schwalbe ist, die sich in diesen männlichen Prinzen, dieses Standbild, verliebt. Auch wenn wir natürlich sagen müssen, es ist ein Tier, es ist eine Statue, aber ich meine, die Absicht, ist ganz klar. Und das ist ja am Ende ja sogar so romantisch, dass, der tote Schwalberich und das zerbrochene Herz dieser Statue dann, ja auf einem Müllhaufen landen, aber von den Engeln Gottes ins Paradies getragen werden, damit sie da auf ewig zusammen leben können. Also ich meine, viel romantischer und vielleicht auch etwas schwülstiger geht es eigentlich gar nicht, ne?
Sehr schön.
Mir gefällt es auch. Bei Andersen ist es nach wie vor umstritten, wie seine sexuelle Orientierung war, ob er homosexuell, bisexuell war. Also eine gewisse Queerness scheint ihm wohl innegewohnt zu haben, so oder so. Und auch da wieder eines seiner bekanntesten Märchen, die kleine Seejungfrau oder die kleine Meerjungfrau, je nach Übersetzung, ist halt auch relativ autobiografisch. so wird es gedeutet. Und zwar hat er sich in den Sohn seines Hauslehrers verliebt, der aber heterosexuell war. Und sein Wunsch, also Andersens Wunsch wäre es gewesen, quasi sich so anzupassen, dass er von diesem Mann auch geliebt worden wäre. Und dadurch ist eben dieses Menschwerden der Meerjungfrau literarisch dann aufgegriffen worden. Also auch total spannend, finde ich, dass man hier
Total.
gar nicht so vermutet.
Ich finde es ja super spannend, weil die Geschichte ist ja saubekannt, ne? Also die auch, letztlich auch durch Ariel und
Genau.
ja, diverse Umsetzungen. Und so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber natürlich, jetzt wo ich so höre, ja, es hat ja was damit zu tun, dass sie sich nach etwas sehnt, zu etwas zu gehören, zu dem sie aber nicht gehört. Und sie gibt ja irgendwie sehr viel dafür auch auf, um sich irgendwie anzupassen. Und im Originalmärchen geht es ja auch nicht so richtig gut für sie aus, ne?
Nee, überhaupt nicht. Sie soll sich eigentlich im Meerschaum auflösen, aber gerät dann zu den Luftgeistern, wo sie dann auch eine unsterbliche Seele erlangen kann. Aber der Prinz ist halt mit der anderen dann verheiratet und für sie verloren. Also da geht die Liebesgeschichte nicht glücklich aus, ja.
Ja, super interessant. Also habe ich echt noch nie so betrachtet, aber werde ich jetzt immer.
Ja, und dann gibt es noch Ferdinand Grimm. Ein Bruder der beiden Grimms, also Jakob und Wilhelm, die ja bekannt sind, der wahrscheinlich auch selbst homosexuell war. Es gab da Weihnachten 1810 ein Familieneklat, und wahrscheinlich hat er sich an diesem Weihnachtsfest bei seiner Familie als homosexuell geoutet, worauf er dann von seiner Familie verstoßen wurde. Und es gibt also auch zu Lebzeiten schon veröffentlichte Texte von ihm, aber die meisten sind erst posthum erschienen. Und da gibt es ein ganz berühmtes Märchen auch mittlerweile, der Burgherr. Das ist 1846 in den Burg- und Bergmärchen erschienen, wo von zwei Burgherren eben berichtet wird, die also eine sehr intensive Beziehung zueinander haben. Inwieweit die sexuell ist, bleibt offen. Aber ich finde, man muss es eigentlich nur lesen, dann ist es schon klar, dass es eine Liebesbeziehung ist, ob auf platonischer oder welcher Ebene auch immer. Jedenfalls schwören sie sich, dass sie immer beieinander bleiben, und falls einer, also derjenige, der früher stirbt, soll wiederkehren und Botschaft aus dem Paradies bringen. Und das passiert dann auch, und die sterben dann auch quasi gemeinsam, und also es ist schon sehr, sehr schwülstig, auch für das 19. Jahrhundert natürlich typisch, aber da finde ich auch, also da muss man nicht viel hineindeuten, um das als queer zu lesen.
Und wen wir noch bei der Recherche noch entdeckt haben, war doch der Pusung Ling, ne?
Genau, das ist ein ganz unbe oder hier ganz unbekannter chinesischer Autor des 17. Jahrhunderts, der hat von 1640 bis 1715 gelebt, und also der ist für seine Geister- und Liebesgeschichten bekannt, die man eigentlich aber auch als Kunstmärchen literarisch einordnen kann. So sehen wir das zumindest. Und da gibt es unter den vielen, vielen Geschichten, die er geschrieben hat, gibt es eine unter dem Titel Ein Fuchs als Lustknabe. Klingt erstmal seltsam. Dazu muss man sagen, also in der ostasiatischen Märchenwelt gibt es Füchse und Füchsinnen, die quasi so eine Art Feenstatus haben, also nicht so zoologisch zu sehen sind, sondern eher anthropomorph, also menschengestaltig. Und ja, da gibt es halt auch dieses Märchen, wo sich dann der Herr Ho, der immer der Knabenliebe zugetan war, so steht es da, dann in diesen jungen Fuchs, also dieses Feenwesen quasi verliebt, der dann so 16, 17 ungefähr ist, und er ist schon etwas fortgeschrittenen Alters. Das macht es dann vielleicht ein bisschen problematisch auf einer anderen Ebene. Die Homosexualität wird auch nicht unbedingt als positiv dargestellt, sag ich mal. Aber Pusung Ling schreibt, dass es halt in der Natur der beiden liegt. Also, dass die beiden quasi nichts dafür können, dass sie homosexuell sind. Das ist für die Zeit ja schon relativ fortschrittlich.
Würde ich auch sagen.
Aber was natürlich auffällt, alle Beispiele, die wir jetzt genannt haben, beziehen sich natürlich auf männliche Homosexualität. Und wir
Das
haben
wäre genau meine
natürlich,
nächste Frage gewesen.
habt ihr das schon gedacht? Und wir haben natürlich wirklich recherchiert und wollten auch wirklich Beispiele bringen, wo es anders ist. Wir sind bei einem Märchen gelandet, ne, Christian?
Ja, genau.
Das hatten wir tatsächlich im Podcast auch schon mal vor einer ganzen Weile, recht früh sogar. Das ist ein albanisches Märchen, war das. Heißt der Mädchenknabe. Ja, und da steckt so ein bisschen so eine Trans-Thematik vielleicht auch noch mit drin. Ist aber tatsächlich das einzige Märchen, wo wir jetzt sagen können, dass da eine Form von weiblicher Homosexualität thematisiert wird. Was natürlich jetzt nicht ausschließen soll, dass es das nicht irgendwo gibt. Wir kennen ja auch nicht alle Märchen, ne? Und das, was wir sagen, hat natürlich jetzt auch keinen irgendwie Anspruch auf Allgemeingültigkeit oder sowas.
Aber ich
Aber
muss dazu sagen, wir haben ziemlich ordentlich recherchiert, glaube ich. Also wir haben wissenschaftliche Literatur auch genutzt, die Enzyklopädie des Märchens zum Beispiel, wo dann unter dem Begriff Homophilie und nicht Homosexualität dann es hauptsächlich um männliche Homosexualität geht und das Lesbische so eine kleine Randerscheinung ist, weil es dann aber zumindest zu dem Stand der damaligen Zeit, also die ist noch nicht so ganz alt, diese Enzyklopädie, wirklich nicht so vieles gibt oder gegeben hat oder es ist noch nicht bekannt. Und was bei diesen albanischen Märchen so interessant ist, also darauf hat uns eine Hörerin neulich aufmerksam gemacht, dass es in Albanien das Phänomen der eingeschworenen Jungfrau gibt, die irgendwie Keuschheit geloben musste und dadurch dann quasi das soziale Leben eines Mannes führen durfte. Und das spiegelt sich da vielleicht wieder. Also dieser Mädchenknabe, der Begriff ist ein bisschen schwierig, liegt vielleicht auch an der Übersetzung. Also wir haben das Märchen in einem bulgarischen Buch gefunden, also in deutscher Sprache erschienen, aber noch zu sowjetischen Zeiten ist das in Sofia gedruckt worden. Und da ist es halt ganz spannend. Also es gibt einen Fluch am Ende dieser Schlangenkönigin, die gestört wird von dem Mädchenknaben, der dann quasi auch schon in Verkleidung eines Mannes da, also eigentlich als Transvestit zu diesem Zeitpunkt quasi noch, da eben seine Heldentaten vollbringt. Und durch den Fluch der Schlangenkönigin, werden alle, die sie gestört haben, geschlechtsgetauscht. Also das Mädchen wird zum Mann, der Hengst, auf dem das Mädchen reitet, wird zur Stute, die Mutter des Hengstes wird zum Hengst und so weiter. Und das wird auch alles beschrieben. Und dann wird aber gesagt, aber alle waren zufrieden. Also, dass die geschlechtliche Zuordnung, also vom biologischen Geschlecht, vom Sex her, getauscht wird und es aber niemanden stört. Und der Mädchenknabe tatsächlich dann zu seinen, also zu einer Geschlechtsangleichung dann geführt wird, ne? Also, dass diese Person schon vorher sich als Mann gefühlt hat und jetzt auch wirklich vom Körper her ein Mann ist. Und das finde ich total spannend. Und in dieser Form, also es gibt Varianten durchaus aus dem Orient und aus Indien und so weiter, wo dann durch ein Bad in einer Quelle diese Geschlechtsangleichung passiert. Aber in dieser expliziten Form, dass auch alle dann glücklich damit sind, gibt es das nur in diesem albanischen Märchen. Und das fand ich total spannend, weil ich das vom Balkan nicht erwartet hätte. Der Balkan ist ja nicht unbedingt für seine Queerfreundlichkeit aktuell zumindest bekannt. Und das war damals sicherlich nicht anders.
Ja, mega interessant. Erstaunlich auch, dass das, wie du schon auch erwähnst, irgendwie dann auch aus so einem Kulturkreis kommt. Also jetzt nicht hier aus unserem auch offensichtlich. Und wie progressiv, ne? Also dann wieder der Rückschluss auf die Frage, ist das alles konservativ? Nee, offenbar nicht unbedingt.
Ja, und der Mädchenknabe, also nach der Angleichung, geht dann auch zu seiner da schon angetrauten Frau und sagt dann, du, ich bin jetzt erst quasi ein richtiger Mann, also nach der damaligen Sicht, findest du das schlimm? Und sie sagt, nö. Und das ist auch total modern. Sie hätte sagen können, wie, du warst mal eine Frau oder so, jetzt geh weg, Teufelszeug, keine Ahnung was. Aber alle sind glücklich und das ist ein Happy End und das ist eine total queere Geschichte, die man eigentlich nicht so in einem Volksmärchen erwarten würde.
Ja, die Geschichte müsste mal ein bisschen verbreitet werden, ne? Also mir ist jetzt total unbekannt, ich höre es zum ersten Mal davon, dabei klingt die eigentlich ziemlich gut.
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was man bei dieser ganzen Thematik festhalten muss. Es gibt das durchaus und wie gesagt, wir wissen natürlich nicht, was irgendwo vielleicht noch schlummert oder was auch verloren gegangen ist, weil es niemals schriftlich festgehalten wurde. Also auszuschließen, dass es sowas gab und dass man sich das vielleicht auch so in seinem stillen Kämmerlein so weitererzählt hat, halte ich persönlich jetzt auch gar nicht so für unrealistisch. Aber es war natürlich eine Lebenswirklichkeit, die nicht stattfinden durfte. Und deswegen ist es wahrscheinlich nie so öffentlich gewesen, deswegen ist es nicht so bekannt. Und ich sag mal, auch bei uns ist es ja einmal mehr, auch wenn wir es auf lesbische Liebe beziehen, so, dass die ja auch in der Popkultur oder in Medien sehr lange so ein Schattendasein geführt hat. Ne? Es gab dann irgendwann durch Sex in the City wurde der durchgeknallte, schwule beste Freund dann in und den wollte dann jede gute Frau, sollte so einen dann irgendwie haben. Aber ansonsten, lesbische Paare fanden ja kaum statt und das Spiegelmärchen leider, muss man an der Stelle sagen, dann irgendwie auch wieder. Und dadurch, dass wir auch diese von Christian angesprochene Dualität im Märchen haben, Märchen arbeiten ja wahnsinnig viel mit Gegensätzen. Arm und reich, faul und nicht faul, fleißig, danke. Schön und hässlich, alt und jung und so weiter. Und da
Und
gehört
dann
natürlich
ist
auch
es männlich und weiblich, ja.
genau, dieses Mann-Frau-Ding gehört da leider natürlich dann irgendwie rein, damit so dieses Grundmerkmal von Märchen irgendwie auch erfüllt ist. Und wenn wir
Weil
dann
das zu den
nochmal.
Naturgatten gehört und nicht unbedingt, weil da ein Lebensgefühl oder eine Propaganda oder eine Ideologie vermittelt werden soll oder so, weil es einfach zur Textgattung so gehört, die arbeitet damit eben.
Genau. Ja, und wenn wir es dann noch auf diese inhaltliche Ebene ziehen, was wir gerade auch zum Frauenbild gesagt haben, und ja schon sehen, allein durch diese historische Wirklichkeit und durch das, was zum Beispiel auch die Grimms ja didaktisch vermitteln wollten, Frauen waren nun mal an die Existenz eines Mannes gekoppelt. Ja, und wie weit man dann natürlich gerade in so einer Textsorte wie Märchen, die irgendwie auch eine gewisse Funktion verfolgt, eine gewisse Aussageabsicht, sich davon lösen konnte, ist dann wahrscheinlich einfach schwierig gewesen.
Ja, kann ich mir total vorstellen. Also, dass lesbische Sichtbarkeit lange halt einfach überhaupt nicht gegeben war, das ist ja allgemein bekannt. Würdet ihr denn sagen, dass es vielleicht dennoch Beziehungen zwischen weiblichen Figuren in Märchen gibt, die irgendwie intensiver sind und wo man zumindest denken könnte, naja, das ist jetzt schon irgendwie über das Gewöhnliche hinausgehend, wie auch immer.
Also ich glaube, da müssen wir eine ernüchternde Antwort geben. Tatsächlich nein. Wir haben uns da echt viel angeguckt, aber wenn man sich so die Frauenbeziehungen im Märchen mal anguckt, dann haben wir häufig diese Konkurrenzsituationen, ne? Meistens Stiefmutter und Tochter oder die Stiefschwestern oder auch dann die Prinzessin und die Magd. Also das läuft irgendwie immer auf so einer familiären oder sozialen Ebene ab. Wir haben dann noch die leibliche Mutter und die Tochter, dann haben wir noch Schwestern, wir haben als Figur vielleicht noch die weise Alte. Wir haben bei Frau Holle, so als so eine gottesähnliche Mutterfigur, noch so Spuren des Matriarchats. Und wir haben noch Antagonistinnen wie die Hexe, Zauberin. Ja, aber die haben halt alle irgendwie keine Beziehung untereinander, so wirklich. Also selbst leibliche Schwestern treten ja häufig in Konkurrenz zueinander. Oder die eine ist halt dann die schönste und die jüngste und die fleißigste und die tollste und der Papa hat sie am liebsten oder sowas. Und wenn es natürlich nicht mal weibliche Freundschaften in dem Sinne gibt, dann können wir
Nicht mal
natürlich
das.
leider auch nicht mal mehr irgendwie mehr reindeuten oder ja, dann gibt es ja gar nicht erst die Möglichkeit, dass da irgendwie was anderes sein könnte.
Das Einzige, was man vielleicht so deuten könnte, ist die Zauberin bei Jorinde und Joringel, die ja junge Mädchen in Vögel verwandelt und in Käfige in ihrem Schloss einsperrt und sich quasi dann so eine Menagerie da aufbaut, ne? Also es wird im Märchen nicht erklärt, warum sie es macht. Da gibt es durchaus verschiedene Ansätze, ob jetzt in Filmen, in der DEFA-Verfilmung zum Beispiel ist es so gedeutet, dass sie, also spielt im Dreißigjährigen Krieg diese Verfilmung, dass sie die jungen Frauen vor dem Krieg und vor den Enttäuschungen durch Männer auch bewahren will. Auch in der neueren Verfilmung ist das so aufgezogen. Aber natürlich könnte das auch irgendwie eine sexuelle, wenn auch nicht unbedingt eine gesunde sexuelle, sage ich jetzt mal, aber durchaus eine sexuelle Konnotation haben, dass sie sich da mit diesen jungen Mädchen in Vogelgestalt eben umgibt.
Das klingt auch super spannend, habe ich auch noch nie von gehört, von dieser Geschichte. Ich hatte bei meinen groben Recherchen ein Beispiel gelesen, das ist natürlich absolute Interpretationssache, aber hier der absolute Klassiker Schneewittchen und die böse Königin, die ganz offensichtlich eine Obsession mit dem Thema weibliche Schönheit hat und auch eine Obsession, eine toxische, gefährliche mit Schneewittchen dann hat. Und ja, also man könnte mit so ein bisschen queerer Linse das halt auch umdeuten zu, naja, das ist schon vielleicht auch eine Art Begehren, die aber so nicht gelebt werden kann und die ummündet in Hass.
Wobei wir da natürlich auch wieder auf so einer, wir haben diesen Altersunterschied, wir haben dieses Machtgefälle, ne, das geht natürlich dann auch schon wieder in so eine Richtung, wo man sich so denkt, Ja, es könnte auch mal was Positives irgendwie sein, ne?
Scheinbar nicht. Warum stehen Frauen in Märchen so oft in Konkurrenz und was sagt das über weibliche Beziehungen?
Ich glaube, zum einen ist es natürlich die schon angesprochene Lebenswirklichkeit von Frauen, denn die vollzog und vollzieht sich ja in einem patriarchalen System letztlich. Ne, und die Beziehung von Stiefmutter und Tochter ist da eigentlich ein super Beispiel für, weil die beginnt eigentlich schon bei der leiblichen Mutter. Denn die Verteufelung der Stiefmutter, die im Märchen ja üblich ist, weil die Stiefmutter ist halt so die Top-Bösewichtin, der steht dann die Glorifizierung der Mutter gegenüber, obwohl die meistens schon am Anfang der Geschichte stirbt und eigentlich gar keinen Impact mehr so wirklich auf die Story hat. Aber da wird halt dieser Mythos von diesem natürlichen Mutterinstinkt aufgemacht, diese übermenschliche Liebe für das eigene Kind. Und das zementiert natürlich, genau, und das zementiert natürlich eine Erwartungshaltung an Mütter, ohne dass die Mutter im Märchen selber irgendwas machen muss oder irgendwie selbst eine große Rolle spielen muss. Das heißt, Stiefmutter und Mutter, Frauen werden schon da gegeneinander ausgespielt. Dann setzt sich das in die nächste Generation fort mit der Stieftochter, denn auch Stiefmutter und Stieftochter stehen in Konkurrenz zueinander. Stiefmutter hat ja da mindestens schon eine Ehe hinter sich, heiratet neu, weil sie ist ja nun mal auf den Mann angewiesen. Die Tochter steht am Beginn der Pubertät, sie hat irgendwie alles noch vor sich, sie wird noch zur Frau und statt ihr in dieser Situation irgendwie beizustehen, wie eine Mutter das vielleicht tun würde, nimmt die Stiefmutter sie dann als Konkurrentin wahr, denn sie ist ja jung. Das war bei Ehefrauen ein sehr, sehr hohes Gut, ne? Jugend, Schönheit, das war eigentlich die Währung, mit der du bezahlt hast. Vielleicht hattest du noch eine gute Mitgift, aber wenn nicht, warst du wenigstens jung und schön. Und das, sie hat also quasi alles noch vor sich und hat auch die Möglichkeit, eine bessere Partie zu machen, als die Stiefmutter es vielleicht gemacht hat. Ja, und die Stiefmutter, die ist in dieser Wahrnehmung nicht mehr jung, auch wenn sie das mit, weiß ich nicht, 35, 45 natürlich irgendwo noch ist, aber aus damaliger Sicht war sie es eben nicht mehr. Und das ist ja auch noch heute so. Ab einem bestimmten Alter beginnen Frauen einfach unsichtbar zu werden, bis sie dann irgendwann so als die süße Omi, im Märchen ist es dann die weise Alte, im realen Leben ist es die süße Omi, als die dürfen sie dann wieder auftauchen. Aber es gibt so eine Zeit, wenn so diese ganz krasse Jugend vorbei ist, da verschwinden Frauen irgendwie so ein bisschen. Es sei denn, sie sind vielleicht noch Mutter, okay, dann haben sie Glück, dann sind sie halt Mutter. Aber darüber hinaus ist ja nicht viel, ne? Kennen wir aber aus dem Schauspielbereich, wo Schauspielerinnen ab Mitte 30 einfach keine Rollen mehr bekommen.
Also zwischen Julia und Clytemnestra ist dann eine ganz große Lücke, die irgendwie nicht so geschlossen wird, ja.
Genau. Und letztlich muss man ja sagen, wenn deine ganze Existenz vom Wohlwollen eines Mannes abhängt, egal in welchem Alter du dich gerade befindest, dann wird dir ja eine gewisse Konkurrenz einfach aufgezwungen, weil sie eigentlich überlebenswichtig ist. Und das hat sich ja bis heute so ein bisschen auch gehalten, dass wir eigentlich oft noch den Fall haben, dass Frauen sich lieber gegenseitig fertig machen, statt sich gegenseitig zu empowern, dass nicht der Mann, der seine Frau betrügt, der Arsch ist, sondern, ach ja, die dumme Schlampe, ist ja klar, ne? Dass sie die Erste ist, die da geblamed wird für diese Sachen. Und das hat sich so ein bisschen, ja, fortgesetzt. Und das ist, es gibt da ein schönes, sehr, sehr schönes, eine schöne Filmempfehlung, die ich da an der Stelle geben kann, die das wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, finde ich, behandelt. Ich muss aber dazu sagen, man braucht einen starken Magen für, weil es ist ein Horrorfilm.
Okay.
Es ist ein norwegischer Film, heißt The Ugly Stepsister, ist von 2025, also noch recht neu. Subgenre Body Horror, also da geht es schon ein bisschen zur Sache. Und der Film erzählt aus der Sicht der Stiefschwester das Märchen Aschenputtel neu. Und mal abgesehen davon, dass das wirklich ein super gelungenes Beispiel für tolles Märchen-Retelling ist, wird da die Not wirklich von allen Seiten deutlich. Also die Stiefmutter, die ohne Mann dasteht, die Familie irgendwie ernähren muss, diesen ganzen auch finanziellen Druck hat. Und dann hat sie inklusive Stieftochter einfach drei Töchter, die sie verheiraten muss. Und eine davon, nämlich die Ugly Stepsister, die ist nicht schön. Ja, und damit ist die Sache eigentlich gelaufen, weil die wirst du halt nicht los dann, ne? Also das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt und plakativ, aber da steckt natürlich eine historische Realität irgendwie hinter, ne? Und auch dieser Trope von der bösen Stiefmutter. Das ist natürlich nicht die historische Realität, dass alle Stiefmütter böse sind. Aber die brauchen wir halt irgendwie, damit dieser Gegensatz von Gut und Böse funktioniert. Und deswegen, ja.
Und da haben wir eben festgestellt, dass die meisten bösen Stiefmütter in den Urfassungen auch eigentlich Mütter waren und erst von den Grimms, gerade von Wilhelm Grimm, zur Stiefmutter gemacht wurden.
Oha.
Und dass in den ganzen 200 Märchen der Brüder Grimm in der Sammlung nur 15 mit Stiefmüttern tatsächlich sind, obwohl die Stiefmutter ja so ein krasser Märchenarchetypus ist. Also genau 7,5% der Märchen haben eine Stiefmutter, die aber ausschließlich ursprünglich eine Mutter gewesen ist. Und durch das biedermeierliche Familienbild, gerade von Wilhelm Grimm, der auch eine ganz intensive Beziehung zu seiner Mutter hatte und das auch im Nachhinein noch mehr verklärt hat, als er es zu Lebzeiten schon getan hat. Also er hat aktiv daran mitgewirkt, dass dieser Stiefmutter-Archetypus oder dieser Topos überhaupt erst so krass entstanden ist. Weil aus seiner Sicht es nicht sein konnte, dass eine leibliche Mutter dem Kind so etwas antut. Das musste irgendwie erklärt werden. Wurde von den Nazis übrigens auch bereitwillig aufgegriffen. Also da Deutung zu Hänsel und Gretel. Ja, dass auch wenn es die leibliche Mutter gewesen ist, aber es muss dann irgendwie eine, in Anführungszeichen, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, artfremde Mutter gewesen sein, weil eine deutsche Mutter hätte das ihren deutschen Kindern nicht angetan. Also es wurde auch dann für solche krassen rassistischen Zwecke einfach missbraucht. Und da sind die Grimms dann zum Teil auch wirklich mitschuld, das muss man so sagen.
Und dann haben wir natürlich diese Stiefmutter, die irgendwie alles überlagert. Das ist natürlich nicht die einzige Frauenkonstellation, die wir im Märchen haben, aber sie ist halt sehr präsent, sie ist sehr exemplarisch, weil wie gesagt, auch zwischen Stiefgeschwistern, oft auch zwischen leiblichen Geschwistern, auch vor allem Schwestern, setzt sich dieser Konkurrenzgedanke einfach fort. Und der ist eigentlich immer daran gekoppelt, dass es irgendwie um einen Mann geht. Und das ist natürlich irgendwie auch etwas, was nicht ausbleibt, wenn ich Frauen auf ihre Rolle als Heiratsmaterial reduziere. Natürlich konkurrieren die miteinander, weil ganz ehrlich, jeder oder jede in dem Fall möchte ja das Beste dann für sich, ne? Also, das ist halt schwierig. Ansonsten haben wir eben Figuren, die dann eher diesen mütterlichen Aspekt betonen. Wie gesagt, zum Beispiel die weise Alte, die dann irgendwie plötzlich mitten im Wald sitzt und irgendeinen schlauen Rat gibt. Wir haben dann die Mutter, die am Anfang des Märchens meistens stirbt und durch Abwesenheit und natürlich übernatürliche Mutterliebe aus dem Jenseits herausglänzt. Ja,
Dieser
und dann.
Aschenputtel mit dem Baum auf dem Grab zum Beispiel ganz bekannt, ne?
Genau, ja, und dann wird's halt schon dünn, ne? Also dann entweder haben wir die pervertierte Mutterrolle, die Mutterrolle oder die Konkurrenzsituation zwischen Geschwistern oder zwischen weiblichen Figuren wie eben Prinzessin und Magd oder sowas. Aber es geht halt immer darum, ich will den sozialen Aufstieg und der ist dann im Märchen natürlich leider immer mit Hochzeit verbunden.
Also bei der Gänsemagd zum Beispiel ist es ja so, dass dann die Magd sich zur Prinzessin erklärt und sie dann zwingt, dass sie dieses Spiel eben mitmacht, weil sie aber auch, also ohne es entschuldigen zu wollen, aber weil sie wirklich keine andere Möglichkeit hätte, in der damaligen Gesellschaft sozial aufzusteigen. Und also diese Verzweiflung muss schon groß sein, dass man da jegliche Moral über Bord wirft. Ne?
Und abgesehen vom historischen Kontext, der da, glaube ich, sehr stark mit reinspielt, muss man natürlich vielleicht ein bisschen zur Ehrenrettung des Märchens auch sagen, dass es natürlich auf eine gewisse Einfachheit ausgelegt ist. Christian hat das vorhin ja schon gesagt, wir haben dieses Spiel mit Gegensätzen, das ist einfach gar nicht irgendwie böswillig gemacht, um irgendwas abzuwerten, sondern das ist einfach eine Funktionsweise von Märchen, weil so eben auf einfache Weise gewisse Botschaften vermittelt werden sollen. Und wir dürfen bei Märchen natürlich auch nicht hingehen und jetzt erwarten, ja, wenn ich Schneewittchen lese, dann möchte ich aber wissen, was sie denkt und wie sie sich fühlt, wenn sie in den Apfel beißt und sowas. Das können Märchen nicht liefern und das wollen sie nicht liefern. Märchen arbeiten mit Stereotypen. Und wenn mich das stört, dann bin ich bei Märchen einfach nicht richtig. Das sind wirklich einfach keine ausgereiften Charaktere, sondern es sind Figuren, die einfach dazu dienen, allgemeingültige Themen zu vermitteln. Und ja, da gehört diese Rolle von Frau sein oder Frau in der Gesellschaft natürlich dazu. Oder eben auch, was passiert, wenn du dich als Frau nicht rollenkonform verhältst. Aber da sind eben auch noch ganz, ganz viele andere Dinge dabei, weil häufig steht ja noch ein größeres Thema oben drüber, sei es Gier, Glück, die Suche nach sich selbst. Wer bin ich eigentlich? Wie finde ich meinen Platz in der Welt und so weiter.
Aber trotzdem sind die Märchenfiguren interessanterweise nicht so eindimensional, wie man vielleicht vermuten könnte. Nur nicht eben so ausgeschmückt wie im Roman, meinetwegen.
Genau. Also man muss schon ein bisschen mehr hingucken.
Jetzt waren wir gerade ja vor allem bei der bösen Stiefmutter und ich würde sagen, die gehört jetzt für mich auch so zu den Top 3 Bösewichten im Märchen. Dann haben wir noch den bösen Wolf, würde ich sagen. Der ist so eine Figur, die öfter auftaucht. Und die böse Hexe. Das ist wieder eine weibliche Figur. Also was hat es denn mit der auf sich?
Ähnlich gelagert wie bei der Stiefmutter. Sie ist halt eine Außenseiterin. Stiefmutter und Hexe sind oft auch eine Person. Also es gibt auch viele Stiefmütter, die magiekundig sind und damit auch Hexen sind oder die im Laufe des Textes nicht nur als Stiefmutter, sondern auch als Hexe bezeichnet werden. Und das dient natürlich ganz klar dazu, ihre Außenseiterfunktion deutlich zu machen. Jetzt muss man natürlich sagen, Magie im Märchen ist auch wieder so ein typisches Stilmittel. Das ist im Märchen selbstverständlich. Also da wundert sich niemand drüber. Das ist jetzt nicht irgendwie um ihre Andersartigkeit oder so zu betonen. Insgesamt sind es aber natürlich alles Rollen, die von dieser Vorstellung einer idealen Frau abweichen und dadurch einerseits zwar sehr spannend sind, aber schnell eben in diese Ich bin halt böse Ecke gedrängt werden.
Ja, ich hätte jetzt auch irgendwie gedacht, dass die Hexe noch mehr als die Stiefmutter für so ja eine Frau, die eben nicht in die Gesellschaft passt, aus offenkundigen Gründen, sie ist ja böse dann auch immer, aber ne, also dass sie so ein bisschen so die Frau, die sich eben nicht dieser Gesellschaft anpasst, so ein bisschen ist, was aber gleich irgendwie als bösartig geframed wird. So wäre jetzt meine Vermutung gewesen.
Ja, ist auch so. Also sie lebt allein an dem Ort, an dem sie sich aufhält, wird das schon deutlich. Sie lebt meistens irgendwo allein im Wald, ne? Also sie ist wirklich komplett nicht mit der Gesellschaft irgendwie vereinbar und steht wirklich sowohl örtlich als auch von ihrem Verhalten komplett außerhalb. Die magischen Kräfte, wenn wir sie dann als Verweis auf eine gewisse Andersartigkeit doch deuten möchten, ist natürlich irgendwie, dass sie eine gewisse Macht besitzt, die sie als Frau in der Gesellschaft nicht haben kann, haben soll. Und sie trägt aber natürlich die Konsequenzen dafür, weil alle Bösewichtinnen im Märchen, Bösewichte auch, werden bestraft. Also alle, die nicht, ja, ich sag mal, ganz plump dem System entsprechen, die tragen dafür auch die Konsequenzen. Und die Konsequenz ist eigentlich immer, ja, das System holt dich eben doch ein. Du versuchst auszubrechen, aber wir kriegen dich doch. Also es funktioniert nicht, was du vorhast.
Bei der Hexe ist es ganz interessant, die Hexe ist im Zweifelsfall immer alt und hässlich.
Ja.
Also ganz selten mal schön, dann ist sie meistens auch eine Zauberin, also etwas Besseres quasi. Aber wenn sie jung und schön ist und zauberfähig, dann ist es halt eine Elfe und eine Fee. Ne? Also wenn sie diesem weiblichen Ideal entspricht und dann zaubern kann, dann ist es okay. Aber wenn sie diesem Ideal nicht entspricht, dann ist es gleich sofort urböse. Eben Top 3 der Bösewichte im Märchen. Eindeutig für uns alle, glaube ich, ne?
Ja.
Würdet ihr sagen, es gibt mehr weibliche Bösewichte im Märchen als männliche?
Die sind anders gelagert. Du hast den Wolf ja schon angesprochen, also in der Fassung von Rotkäppchen von Charles Perrault zum Beispiel, also aus dem späten 17. Jahrhundert. Diese Geschichte wurde eher so als Warnung vor den jungen Männern geschrieben an die jungen Hofdamen, dass sie sich halt nicht auf den Wolf einlassen sollen, sondern diese Trugbilder, die der Wolf da als Großmutter eben entwirft, dass sie die durchschauen sollten. Also die männlichen Bösewichte sind oft die sind oft plumper als die weiblichen Bösewichte, muss man ganz klar sagen, und oft auch sexuell konnotiert, wie zum Beispiel auch der Blaubart, auch von Perrault, ganz bekannt. Also da schwingt immer was Sexualisiertes mit und ein ganz klares Machtgefälle irgendwie. Und bei den Frauen, die sind, also da gibt's auch dann Stiefmütter, die dem Stiefkind vermeintlich dann doch der eigenen Tochter, aber in Wirklichkeit den Kopf abhauen mit einem Beil ganz plump. Aber Hexen greifen dann eher zu Kunstfertigkeit. Also allein bei Schneewittchen, um darauf nochmal zurückzukommen, also gut, der vergiftete Kamm und das Mieder am Anfang, das ist jetzt nicht so spektakulär, aber dieser halbseitig vergiftete Apfel, also den muss man halt zubereiten können. Also selbst im Märchen gehören da Fähigkeiten zu. Der wächst halt nicht an irgendeinem Baum, sondern der muss wirklich durch die eigene Fähigkeit hervorgebracht werden. Und das ist so eine einerseits so eine mythische Überhöhung, aber gleichzeitig auch soll es dieses Urböse noch mal stärker hervorheben vielleicht. Also dass sie durch und durch durchtrieben ist und dass sie selbst solche Kunstfertigkeiten im bösen Sinne hervorbringen kann.
Und man muss natürlich sagen, das ist ja auch das, was das Märchen will. Es will ja gut und böse gegenüberstellen und kontrastieren, ne? Also deswegen muss man, ja, Frauen, es gibt halt viele böse Frauenfiguren, aber das ist natürlich auch gewollt, dass das Böse dann wirklich richtig böse ist, damit wir das halt auch checken, dass das ganz schlecht ist und das Gute dadurch natürlich auch noch weiter überhöht wird. Also wenn wir an das Beispiel gerade mit Stiefmutter und Mutter denken, wenn ich natürlich der lieben armen Mutter, die dann ganz früh und vielleicht noch bei der Geburt des Kindes stirbt, das Kind verlässt und alleine in dieser bösen Welt lässt und dann kommt aber die böse Stiefmutter, die alles anders macht und alles falsch macht, was eine Mutter machen kann, dann habe ich da ja einen sehr, sehr großen Kontrast, eine sehr große Fallhöhe letztlich auch für die Hauptfigur, die sich damit auseinandersetzen muss. Und das bezweckt das Märchen natürlich auch, ne? Also bei dieser ganzen Schwarzmalerei, auch was die Hexe angeht, ja, die lebt dann nicht nur im Wald und kann zaubern, sondern natürlich ist sie auch noch alt und hässlich und gruselig. Das ist aber auch gewollt. Oder wenn wir an Hänsel und Gretel denken, das soll die Kinder ja auch warnen und abschrecken, ne? Also da steckt schon eine Funktion hinter. Das ist jetzt nicht nur, wir machen Frauen runter.
Bei
Ja.
Rapunzel ist es ja so, um nochmal die Tiefenpsychologie ins Spiel zu bringen. Es gibt ja durchaus Deutungen, die leibliche Mutter von Rapunzel und die böse Zauberin, die sie in den Turm sperrt, zu Beginn der Pubertät natürlich, um sie vor der Welt zu schützen, auch wieder als Aspekte ein und derselben Person sehen. Ne? Also, das ist immer die Frage, wie wörtlich wir das nehmen.
Ja.
Ich frage mich jetzt gerade so, wie ich euch so zuhöre und wie man so die Dinge betrachten kann. Jetzt ist es ja so, dass die meisten Leute, wenn sie dann ein Märchenbuch zur Hand nehmen und das jetzt ihren Kindern vorlesen oder so, die gehen nicht dahin und orten das jetzt irgendwie ein. Und ich frage mich halt gerade, wiederholen wir dann nicht eigentlich ständig auch so Bilder und Ideen jetzt von den bösen Frauen und der furchtbaren Konkurrenz? Ist das wirklich so gut?
Ja, um bei Rapunzel zu bleiben, also da ist es ja auch so, Rapunzel ist so ein Paradebeispiel in der Popkultur für Erlösungsbedürftigkeit der Frau, weil sie da in diesem Turm halt sitzt und ganz passiv da vor sich hin singt und rumheult und auch kommt doch jetzt mal endlich einer. Und es kommt zwar dann auch der Prinz, der dann an dem Zopf eben emporklettert und dann auch dieses Rohmaterial für die Leiter, die dann zur Flucht verhelfen soll, bringt. Aber die Zauberin kommt ja eben dahinter, in der Urfassung übrigens, weil Rapunzel schwanger ist und ihre Kleider zu eng werden. Das wurde dann später von den Grimms entschärft, weil es eben nicht in die biedermeierlichen Kinderzimmer passte. Aber am Ende ist eigentlich Rapunzel die Erlöserin, weil der Prinz ja aus dem Turmfenster fällt, die Augen werden ihm zerstochen und Rapunzels Tränen, also sie überlebt ja dann mit den Zwillingen, die sie gebiert, das wird ja auch oft aus den Kinderbuchfassungen und Hörspielen rausgeschnitten. Also sie sitzt da, alleinerziehende Mutter von Zwillingen in der Wildnis, ja, und da kommt der Prinz da blind angekrochen und sie erlöst ihn, aber hat aber bis dahin alles auch ohne ihn gemanagt bekommen. Ne? Und da hat auch wieder die Popkultur den Urtext so entstellt, muss man ja fast sagen, dass da der Mann der Erlöser ist, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Also der macht wie viele Prinzen oder Männer in Märchen, Väter zum Beispiel, auch ist der Running Gag bei uns im Podcast, also machen eine echt schlechte Figur. Und die Männer sind halt oft überhaupt nicht so facettenreich wie die weiblichen Figuren. Allein schon deshalb, weil sie oft gar keine Namen tragen. Ne? Also klar, bei weiblichen Frauenfiguren fällt einem Rapunzel, Schneewittchen, Rotkäppchen, was weiß ich ein. Und bei Männern, ja gut, Hans im Glück vielleicht noch. Ja. Und König Drosselbart ist jetzt so ein Spottname, aber auch kein richtiger Name. Und dann hört's, ey, gut, Blaubart vielleicht noch, aber dann hört's auf. Und bei Frauen gibt es da ungleich mehr, Schneeweißchen und Rosenrot oder was weiß ich, ne?
Und wenn wir uns davon mal lösen, ist ja auch die Frage, was will ich denn von Literatur? Also will ich immer nur etwas lesen, was mir gefällt? Oder kann man es Menschen oder ja generell auch mal zumuten, dass man auch mal Dinge aushält, von denen man sagt, ja, das würde ich vielleicht aus meiner Sicht anders sehen, aber es regt mich trotzdem zum Nachdenken an. Theater macht das ja zum Beispiel auch. Ich gehe da nicht hin, um die ideale Welt zu sehen, sondern ich gehe dahin, um etwas zu sehen, was mich berührt, beschäftigt, wo ich irgendwas von mitnehmen kann und im besten Fall, was mich eben zum Nachdenken anregt. Na, klar, für den schnellen Konsum, wenn ich wirklich davon ausgehe, ich lese ein Märchen und übernehme das eins zu eins, ja, das ist vielleicht dann nicht immer so gut. Vor allem, wenn ich mich, wie gesagt, auf Rapunzel, Schneewittchen oder sowas stürze. Aber wenn ich Literatur als etwas begreife, was sie eigentlich ist, dass ich es lese und daraus etwas mitnehme, ne, deswegen auch diese ganze Sache, was wir mit dem historischen Kontext haben. Wir kennen das noch aus dem Deutschunterricht, wo alle gesagt haben, oh, jetzt müssen wir hier Gedichte analysieren und einordnen, in welche Epoche das kommt. Wofür brauche ich das? Ja, das brauche ich genau dafür. Ich muss kontextualisieren. Ich darf Dinge nicht einfach rausreißen und sagen, nee, das ist jetzt schlecht, sondern ich muss das im Großen und Ganzen, ich muss das nicht gut finden. Es ist ja völlig legitim zu sagen, ja, das ist halt einfach nicht mein Ding. Ne? Es gibt ja bei jedem auch Genres, wo er sagt, ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber abzuerkennen, dass da doch ganz viele universelle Dinge drin stecken und eben nicht nur dieses, ja, es ist halt ein veraltetes Rollenbild, sondern eben wirklich Perspektiven eröffnet ins Früher, ins Heute. Und da würde ich auch sagen, schlägt das einen ganz guten Bogen zu der Frage nach der Relevanz, die wir am Anfang hatten. Märchen halten uns auch einen Spiegel vor. Also wir haben das im Podcast so oft gehabt, wir haben über Gier gesprochen, über Schönheit im Märchen. Ach, siehst du, Christian, ich lese doch deine Gedanken. Wir haben über Schönheit im Märchen gesprochen. Wir hatten zum Beispiel in der Schönheitsfolge ein Märchen aus dem Barock. Und das ist ja nun schon ein paar Jahrhunderte her. Und du sitzt da und du denkst dir, mal abgesehen von der veralteten Sprache, das ist einfach noch genau das Gleiche, womit wir uns heute beschäftigen. Es geht bei uns um, ja, wir haben jetzt keine Tinktürchen mehr, die wir uns ins Gesicht schmieren, sondern wir gehen zum Schönheitsdoc. Okay, aber der Kern, der ist immer noch der gleiche, ne? Also es ist diese Wahrnehmung, diese Auseinandersetzung mit diesen ganz universellen Themen, die ist immer noch da. Und das macht es eben doch dann sehr relevant. Und ich glaube, man muss bei Märchen einfach aushalten können, dass das manchmal wie ein Spiegel ist und dass wir uns immer anmaßen, ach ja, das Frauenbild, ach, das ist alles so veraltet und wir erheben uns darüber. Aber eigentlich zeigen Märchen uns, du hör mal, früher war das so und so, das können wir mit dem historischen Kontext erklären, aber warum ist denn das heute noch so? Warum hat sich in 400 Jahren eigentlich kaum was geändert und warum sprechen wir immer noch über diese Problematik? Also vielleicht
Das ist
denke ich
irgendwie
das.
anders, aber die Grundproblematik ist eigentlich in vielen Bereichen nicht viel besser gelöst,
Genau.
als sie damals auch schon nicht war.
Ja,
Ja.
und so denke ich das manchmal. Vielleicht ist nicht das veraltete Frauenbild im Märchen das Problem, sondern vielleicht ist es unser Problem, dass wir heute immer noch dieses veraltete Rollenbild haben, weil wenn wir das nicht mehr hätten, dann wäre es ja eigentlich auch kein Problem, das zu lesen und zu sagen, ja, das war halt so und das ist okay. Aber dass uns das vielleicht so stört, ist, weil wir in unserer Zeit einfach noch nicht so viel weiter sind, wie wir es vielleicht meinen zu sein oder auch sein sollten.
Oh je, ja, wie traurig. aber wo wir gerade auch sind bei früher und heute und Blick, es gibt ja auch moderne Adaptionen, neue Adaptionen, moderne Märchen. Kennt ihr darin queere Figuren?
Also es gibt ein ganz bekanntes Buch eigentlich, das ist vor einigen Jahren erschienen, ursprünglich in Ungarn auf Ungarisch und jetzt vor einigen Jahren eben auch in deutscher Übersetzung vom Stern veröffentlicht worden. Und zwar ist das Märchenland für alle, wo dann auf eine kindgerechte Art und Weise auch, aber durchaus auch für Erwachsene lohnenswert, dann queere Thematiken relativ unkodiert in den meisten Fällen auch dargestellt werden. Also es hat zum Beispiel ein Prinz auf Brautschau ist und seine Mutter lässt da eine Frau nach der anderen antanzen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber eine dieser Bewerberinnen bringt ihren Bruder mit und der betritt den Ballsaal und der Prinz verliebt sich in den anderen Prinzen und dann heiraten die am Ende und sind glücklich miteinander. Oder eine ganz berührende Geschichte finde ich auch ein Rehlein, was also ein weibliches Rehlein, was also im weiblichen Körper geborenes Rehlein, was auf der Suche nach seinem Geweih ist. Also eine Trans-Thematik relativ eindeutig aufmacht. Also richtig, richtig toll geschrieben. Und wir sagen zwar auch im Podcast immer wieder, Mensch, natürlich, also das Märchen lebt von dieser männlich-weiblichen Dualität und natürlich ist im Volksmärchen eigentlich immer eine Heteronormativität vorhanden. Das kann natürlich aber auch für gleichgeschlechtliche Paare oder ganz andere Konstellationen, wie auch immer, gelten. Aber ich finde, es ist total wichtig, dass es queere Märchen gibt, damit queere Kinder auch solche Geschichten lesen und feststellen, Mensch, das ist völlig normal. Da gibt es andere, denen es auch so geht wie mir. Und ein Kind kann man natürlich nicht so klar machen, ja, ob das jetzt Mann und Frau sind, ist egal, es geht auch mit Mann und Mann. Als Erwachsener kann man das natürlich irgendwie vielleicht verstehen, aber als Kind nicht so auf dieser Ebene. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass es diese Märchen gibt. Oder auch noch ein ganz tolles Beispiel, der Prinz auf der Erbse hat den wunderbaren Untertitel und andere umgekrempelte Märchen, wo halt berühmte Märchen wie eben die Prinzessin auf der Erbse oder die Schöne und das Biest geschlechtsgetauscht erzählt werden. Also dann ist es eben der Prinz auf der Erbse oder dann, jetzt muss ich überlegen, ist gar nicht so einfach, das im Kopf umzutauschen immer, der Schöne und die Bestie, ne? Also dass es dann genau andersrum ist. Und ich habe das vor einiger Zeit auch in der Schule mit Kindern gelesen und am Elmo auch. Und wir mussten da zum Teil wirklich neue Begriffe erfinden, weil dann hinter, jetzt muss ich kurz überlegen, der Königin bei der gestiefelten Katze die Ritterinnen im Hintergrund stehen. Und Ritterinnen gab es ja historisch eigentlich nicht, ne? Und diese beiden Bücher habe ich auch neulich einer Bekannten empfohlen, die ein Transkind hat, ein erwachsenes Transkind mittlerweile. Und die sagte, Mensch, Christian, mein Sohn mochte Märchen immer so gerne, aber irgendwie konnte er sich nicht identifizieren und da nicht richtig so anknüpfen. Da habe ich ihr die beiden empfohlen und dieser junge Erwachsene bekommt jetzt zum Geburtstag diese beiden Märchenbücher zum Geburtstag geschenkt. Deswegen, ich glaube, da ist eine große Relevanz und eine große Wichtigkeit in solchen modernen Retellings, ja.
Und
Vielleicht
man muss
sollte ich
auch
die auch
sagen, in den Shownotes verlinken, die
ja, die
Empfehlung.
sind wirklich super. Und man muss dazu sagen, Märchen können das halt auch. Also dieses Märchenland für alle zum Beispiel, das hat in Ungarn wahnsinnige Wellen geschlagen, kann man sich ja vorstellen, unter der Orbán-Regierung. Ich glaube, 2021 oder so ist es, Ende 21 ist es rausgekommen, wurde auch verbrannt und sowas. Also ganz, ganz schlimme Ausmaße hat es genommen. Und auch bei uns gab es, oder auch wenn man sich so Rezensionen ja mal ansieht, dann liest man ja immer wieder, das sind doch Märchen, die guten alten Märchen, das kann man ja nicht machen. Menschen, die sowas sagen, haben Märchen nicht verstanden, weil Volksmärchen wurden mündlich tradiert. Es gibt da zigtausend Versionen von, die wir gar nicht alle kennen. Und Märchen sind dadurch etwas Dynamisches. Die können weitererzählt werden. Die können an die Zeit angepasst werden. Ja, wir können gerne darüber diskutieren, ob man, keine Ahnung, in der Rings of Power Serie einen Elben einsetzen kann, der eine andere Hautfarbe hat, als Tolkien das beschreibt. Da kann man darüber sprechen, wie treu muss man einem Werk sein und wann fängt künstlerische Freiheit an und diesen Kram. Kann man, wenn man möchte, kann man das machen. Aber bei Märchen brauchst du das nicht, weil Märchen als Textsorte, so konservativ sie erscheinen, aber die geben das her. Und in dieser BookTok-Bubble, diese Retellings, die boomen ja total. Ich weiß tatsächlich nicht, ich bin da nicht so deep drin. Ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich queer ist und wie viel dann vielleicht doch wieder auf diese klassische Rollenverteilung geht. Aber das zeigt ja, dass Märchen uns etwas erzählen und dass wir was daraus ziehen können. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Und zuzulassen, dass Märchen sich weiterentwickeln und diese, ja, nur weil die Grimms das halt aufgeschrieben haben, ist diese Erzähltradition ja nicht zu Ende. Trotzdem können wir sie ja in unsere Zeit übertragen. Und eigentlich ist jetzt die perfekte Zeit dafür, dass es einfach mehr queere Märchen gibt und mehr queere Märchen geschrieben und erzählt werden.
Ja, wir kommen jetzt auch schon so zum Abschluss unserer Runde hier und da würde ich euch gerne mal fragen, was ist denn jeweils euer Lieblingsmärchen?
Mein Lieblingsmärchen, ich habe zwei. Ich muss aber dazu sagen, was ich an Märchen gerne mag, ist halt auch so diese düstere, gruselige Seite. Deswegen sind es zwei etwas unheimlichere Märchen. Das ist einmal Blaubart, toxische Männlichkeit pur. Ne? Wie gesagt, das ist so diese Ambivalenz, die ich auch meinte. Ich bin mir dessen total bewusst. Ich mag es trotzdem super gerne. Und das zweite ist, das ist relativ unbekannt, das ist die Frau, die keine Kinder haben wollte, auch bekannt unter Sünde und Gnade. Wo eine Frau dafür bestraft wird, dass sie sich verweigert, Kinder zu bekommen und dann von ihren Kindern, 8 Stück sind es, glaube ich, die sie geboren hätte, als Geister heimgesucht wird. Das ist so kurz gefasst. Ist super gruselig. Ich hatte beim Lesen, habe ich immer wieder Gänsehaut. Man kann sich auch sehr darüber aufregen, ja, wie die Frau sich dann von verschiedenen Männern belehren lassen muss. Aber ja, das mag ich sehr gerne.
Ich habe auch zwei, auch relativ unbekannt. Eins aus der Grimmschen Sammlung von dem Machandelboom oder auf Hochdeutsch dann der Wacholderbaum bei Bechstein auch. Ist auch ein ziemlich grausames Märchen mit einer grausamen Mutter-Stiefmutter-Doppelfigur, die ihren Stiefsohn umbringt, den Mord ihrer leiblichen Tochter in die Schuhe schieben will und um das zu vertuschen, den Sohn dann sauer einkocht und dem leiblichen Vater vorsetzt. Die Knochen werden unter einem Baum vergraben und daraus entsteht ein Vogel, der sich dann rächt an der Mutter, indem er ihr dann am Ende einen Mühlstein auf den Kopf wirft. Also ganz, ganz kurz zusammengefasst, ist ziemlich komplex, ziemlich, ziemlich grausam, aber ich mag das auch ebenso wie Elena, etwas düsterer durchaus. Und dann auch ein leider, wie ich finde, sehr unbekanntes Märchen aus der Grimmschen Sammlung, das singende, springende Löwenäckerchen. Also hat so ein bisschen Anleihen an Schön und das Biest. Ein Vater geht auf die Reise und fragt seine Töchter, was er ihm mitbringen soll. Und die jüngste Tochter wünscht sich eben eine Lerche, ein Löwenäckerchen, was er ihr dann auch verschafft. Das gehört aber einem Löwen, der sich dann als verzauberter Prinz herausstellt. Und es ist sehr komplex. Ich kann es jetzt gar nicht wirklich zusammenfassen. Aber was ich an diesem Märchen so toll finde, ist, dass es da eine ganz, ganz starke Frauenfigur gibt, die ihren Mann dann auch über Jahre hinweg immer wieder erlöst. Einmal aus dieser Löwengestalt, dann aus einer Taubengestalt. Sie befreit ihn aus den Fängen der bösen Konkurrentin, die ihn dann entführen will quasi. Und es ist halt nicht auf wir heiraten, Friede, Freude, Eierkuchen, Kind kommt, alles heiter, sondern da geht das erst richtig los. Und es ist halt ein Beispiel, es gibt durchaus mehrere, auch in der Grimmschen Sammlung dafür, dass Frauen eben wirklich ganz, ganz starke Erlöserfiguren sein können auch.
Okay, ich zieh nach. Ich glaube, mein Lieblingsmärchen
Ja.
ist Die Schöne und das Biest, was sicherlich viel mit Disney zu tun hat, weil ich den Film
Können wir
einfach
nachvollziehen?
unendlich oft gesehen habe.
Aber das ist ein super Beispiel, weil auch die Schöne ja eine Erlöserin ist. Also sie ist auch keine passive Figur, sondern sie ist aktiv. Und ohne sie wäre das Biest oder das Tier, wie es ja dann in der Originalübersetzung noch war, wäre es ziemlich arm dran gewesen, ne? Also.
Ja.
Und sie ist auch in
Und
der Originalfassung aus dem 18. Jahrhundert. Und da in dem Originaltext, wir haben den auch mal gelesen in einer barocken Übersetzung im Deutschen. Und da ist es auch so, diese Bibliothek in dem Disney-Film, also das findet in dem Originalmärchen auch schon statt. Also sie ist nicht nur schön, sie ist auch kultiviert, sie ist belesen, sie ist klug.
ja, das mochte ich immer sehr an Belle. Und ich glaube, so, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass es schon auch mit der Queerness in mir zu tun hat, dass ich diese Geschichte so mag, weil das Beast ja letztendlich nicht dem entspricht, worauf Belle jetzt stehen sollte.
Ja.
Und es passiert aber irgendwie trotzdem, ne? Also da ist irgendwie die Liebe geht über diese Oberflächlichkeiten hinaus. Und ich glaube, das hat mir auch immer irgendwie sehr gut gefallen an dieser Story.
Und im Original, das fanden wir auch ganz spannend, ist es halt so, dass das Biest eigentlich, also optisch durchaus ein Biest, ein Tier ist, aber charakterlich eben nicht so wie im Disney-Film, wo er die Tür einschlagen will, weil sie nicht mit ihm zu Abend ist, sondern wirklich fast schon unterwürfig sie immer fragt, darf ich denn mit dir zusammen essen und bitte und also ganz, ganz devot ist fast schon. Und das macht diesen optischen und charakterlichen Kontrast nochmal, also auch auf einer anderen Ebene ganz interessant, finde ich einfach. Ne? Dass es nach außen so erscheint, aber eigentlich, also raue Schale, goldener Kern oder so könnte man vielleicht zusammenfassen. Das finde ich auch total spannend.
Naja, und das
Ja.
zeigt ja so ein bisschen, dass du auch so ein bisschen zumindest irgendwie dich vielleicht dann doch in einem Märchen auch wiederfinden konntest, ne? Das ist ja eigentlich auch schon mal ein, vielleicht dann, auch wenn wir jetzt nicht so viel versteckte Queerness liefern konnten heute, aber das zeigt ja vielleicht auch, dass man sich auch in anderen Figuren oder auch in Außenseiterfiguren vielleicht trotzdem wiedererkennen kann, auch wenn es eigentlich auf ein anderes Außenseitertum ausgelegt ist ursprünglich. Und dann erfüllt es ja trotzdem irgendwie einen gewissen Sinn und hat was Gutes.
Ja. Wir sollten einfach mal Märchen noch mal versuchen, mit anderen Augen zu sehen.
Ja.
Ich danke euch auf jeden Fall für diese Einblicke, diese sehr interessanten Infos, die ihr heute hier für mich hattet. Ja,
Dankeschön.
für alle, die weiter in Märchen reinhören wollen, die finden euch dann bei Märchenpott.
Ich würde sagen, danke, dass wir da sein durften.
Herzlichen Dank, wirklich. Es war auch für uns ganz spannend, mal das aus einer anderen Perspektive jetzt
Ja.
beleuchten.
Ja, ich
Dann
glaube, wir haben
wünsche
auch nach. nachdem wir das ja schon eine Weile auch machen, noch mal eine andere Perspektive und noch mal anders umgedacht und so. Also war für uns auch eine absolute Bereicherung. Und wir hätten auch noch sehr viel mehr erzählen können, aber ich hoffe, dass das, was wir gesagt haben, verständlich war und wir da jetzt nicht so krass die Nerdbrille auf hatten, dass man uns nicht folgen konnte.
Also wir hätten zum Beispiel, um das noch kurz zu ergänzen, Scheherazade in Tausend und einer Nacht erwähnen können und so weiter. Aber vielleicht in einer gewissen Zeit kannst du uns ja noch mal gerne einladen, wenn du
Ja.
magst. Dann können wir da noch mal was zu
Oder du
sagen.
kommst mal zu uns.
Oder
Oder
so.
so, genau. Sehr gerne. Ich bedanke mich auf jeden Fall.
Danke auch.
Vielen Dank.